grundsätzlich wär ich persönlich immer skeptisch, wenn es irgendwo Erklärungen gibt, die sich nur auf soziale Medien oder nur auf ein ganz bestimmtes Medium einschießen, weil ich immer sagen würde, Moment, was ist mit diesen Menschen, was ist mit deren Alltag, was ist mit den Dingen, die sie sonst so umtreiben, ja, wie ihre Lebenssituation insgesamt ist.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Autonomie und Algorithmen. Ich bin Lena Ackermann und ich sitze hier mit meinem Co-Host Benjamin Parsen und mit unserer heutigen Gästin Mirja Maat. Herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein. Danke.
Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir nehmen nämlich live vor Publikum auf. Wir sind in Bielefeld in der Wissenswerkstatt und haben hier die große Freude, im Rahmen der Geniale eine Podcast-Folge live aufnehmen zu dürfen. Und wir sprechen heute mit Mirja Maat über Filterblasen. Benjamin, möchtest du unsere Gästin kurz vorstellen?
Das mache ich super gern. Mirja Maat ist Privatdozentin und Doktor an dem Weizenbaum-Institut in Berlin und an der Freien Universität in Berlin. Sie hat promoviert 2010 an der Universität Amsterdam und habilitiert 2017 an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Der Titel der Habilitation war Beyond Filter Bubbles and Echo Chambers, the Integrative Potential of the Internet. Und genau zu dem Thema soll es heute auch gehen. Wenn man darüber spricht, dann sollte man vielleicht ein bisschen spezifizieren, was das eigentlich mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Dazu kommen wir aber gleich noch, welche Arten von Algorithmen wir hier eigentlich besprechen. Zunächst mal sollten wir vielleicht anfangen, was eigentlich Filterblasen sind.
Ja, also ich würde es gerne einmal versuchen, greifbar zu machen. Wenn ich mich jetzt so ganz alltäglich durchs Internet bewege, durch meine verschiedenen Apps und Plattformen, auf denen ich da unterwegs bin, wie würde es aussehen, wenn ich mich in einer Filterblase bewege?
Genau, erstmal vielen Dank nochmal für die freundliche Begrüßung und die Einladung hier zu diesem Podcast. Das, was ursprünglich als Filterblase beschrieben wurde, das würde ich vielleicht als Nutzerin gar nicht merken, dass ich da drin bin. Das ist mit ein Grund, warum Eli Pariser vor inzwischen, glaube ich, 14 Jahren ein Buch zur Filterblase geschrieben hat unter diesem Titel Filterblase. Und er beschäftigt sich darin damit, wie Dinge für die Nutzenden im Internet ausgewählt werden. Entweder, dass wir die überhaupt sehen oder in welcher Reihenfolge wir die sehen. Das passiert an ganz vielen Stellen. Also wenn wir eine Suchmaschine benutzen, wenn wir einen Feed in sozialen Medien haben, wenn wir auf YouTube oder Twitch Content angucken. Und immer werden wir mit einer Auswahl im Prinzip in Kontakt kommen. Und eine Filterblase kann da passieren, wo das angepasst wird an mich. Also wo das, was ich überhaupt sehe oder in welcher Reihenfolge ich das sehe, auf mich zugeschnitten wurde. Und das kann ich manchmal erahnen, dass das so ist, aber wie sehr das auf mich zugeschnitten wurde, das sehe ich eigentlich erst, wenn ich bewusst danach suche. Also wenn wir drei jetzt hier unsere Smartphones zücken und dasselbe bei derselben Suchmaschine eintippen, dann könnten wir vergleichen, haben wir jetzt das Gleiche bekommen in den Ergebnislisten, in der gleichen Reihenfolge oder nicht. Das macht man aber normalerweise nicht. Und insofern würde ich das vielleicht nicht so sehr merken, ob ich in einer Filterblase bin.
Also das heißt, wenn wir jetzt alle drei suchen würden nach Wissenswerkstatt Bielefeld beispielsweise und wir würden feststellen, wir haben jetzt alle das gleiche Ergebnis oder wir haben alle unterschiedliche Ergebnisse, dann könnte das auf die eine oder andere Weise ein Hinweis darauf sein, ob wir in der Filterblase sind, richtig?
Genau. Das würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt Wissenswerkstatt Bielefeld eingebe, nicht zu großen Veränderungen oder Unterschieden führen. Aber wenn ich jetzt heute Morgen in Berlin und Sie heute in Hannover und Benjamin Parsen in Bielefeld, wenn wir einfach nur Wissenswerkstatt eingetippt hätten, dann könnte es sein, dass wir unterschiedliche Sachen gesehen hätten, weil es in Deutschland verschiedene Wissenswerkstätten gibt und die Berücksichtigung des Ortes, von wo aus ich suche, kann schon Teil der Filterblase sein. Dass über die IP-Adresse ungefähr abgeschätzt wird, wo findet sich die Person gerade oder wo findet sich das Gerät im Prinzip gerade, von dem aus die Suchanfrage kommt. Und wenn Benjamin Parsen in Bielefeld sucht, dann sucht er wahrscheinlich die Wissenswerkstatt Bielefeld, aha, Wilhelmstraße 2. Und ich weiß gar nicht, in Berlin gibt es, glaube ich, auch eine Wissenswerkstatt unter diesem Namen. Ich bin nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Dann wird mir wahrscheinlich, weil ich gerade von Berlin aus suche, die Berliner Wissenswerkstatt zuerst angezeigt. Das ist eine Form von, im Prinzip, Filterblase. Ich benutze den Begriff jetzt erstmal so, die wir im Alltag wahrscheinlich super praktisch finden und nicht problematisch. Es wird eher schwierig oder das ist, was Eli Pariser auch damals in seinem Buch thematisiert hat, wenn es um politische Themen geht. Wenn mein Gerät gelernt hat, aha, sie klickt immer auf diese politischen Sachen und jetzt zeige ich ihr auch vor allen Dingen Artikel oder Meinungsbeiträge an, die zu dieser Meinung passen und sie sieht gar nicht mehr, dass andere Leute zu diesem Thema eine ganz andere Meinung haben oder dass es auch ganz andere Themen gibt. Nicht alle interessieren sich für dieses Spezialthema. Der Wissenshorizont oder der Nachrichtenhorizont könnte ja noch viel größer sein, aber ich kann das vielleicht aus meiner App, die ich für Nachrichten nutze oder wenn ich eben, was weiß ich, sowas wie ein Nachrichtenaggregator wie Google News oder sowas benutze, kann ich das vielleicht gar nicht mehr so gut abschätzen.
Ja, vielen Dank. Da waren jetzt zwei Sachen drin, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das erste ist, Sie haben jetzt gesagt, es gibt auch Arten von Filterblasen, die erstmal gar nicht so problematisch sind, sondern eigentlich sogar ganz praktisch. Und das zweite war, wenn es denn in diese politische Richtung geht, fällt ja häufiger dann auch der Begriff der Echokammer. Und mich würde jetzt nochmal die Abgrenzung auch interessieren und die Definition von Filterblase, die Sie jetzt anlegen. Was verstehen Sie unter einer Filterblase? Was verstehen Sie, was versteht man unter einer Echokammer? Sind die beiden synonym oder gibt es da Unterschiede?
Beide Begriffe werden häufig synonym verwendet oder in einem Atemzug. Ursprünglich kommen sie von woanders her. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ein Buch namens Filterblase, mit dem dieser Begriff, der Titelbegriff eben bekannt geworden ist. Ungefähr 10 Jahre vorher ist der Begriff der Echokammer bekannt geworden. Das Buch dazu heißt nicht Echokammer, sondern die erste Fassung hieß republic.com, hat ein Jurist geschrieben. Und ihm ging es da mehr darum, dass sich quasi gleich und gleich gern gesellt. Also es ging mehr um Menschen, dass Menschen, die ähnliche Ansichten haben, dazu tendieren, sich mehr mit Leuten zusammenzutun, die so ähnlich denken. Und wenn dann solche Leute im Internet mit viel mehr Inhalt Auswahlmöglichkeiten haben, dass sie das dann auch in ihrer Informationsnutzung so machen könnten. Und er hat sich gefragt in diesem Buch, also er weist das nicht nach, sondern er beschreibt, was könnte jetzt passieren. Ja, also es geht ihm darum, dass sich eben ein ähnlicher Effekt eigentlich wie bei der Filterblase herausstellen könnte, aber die Ursache verortet er nicht bei den Algorithmen, sondern bei den Menschen. Ich finde das eine relativ gute Art und Weise, auch heute noch die beiden Begriffe auseinanderzuhalten, wenn man sagt, okay, ja, in Plattformen, in Algorithmen sind bestimmte Sachen reinprogrammiert, die eben entscheiden, es muss eine Auswahl getroffen werden oder es muss eine Reihenfolge festgelegt werden. Das ist die eine Seite und dafür können wir gerne diesen Begriff Filterblase verwenden. Aber wir haben es ja dann immer auch mit Nutzerinnen, Nutzenden zu tun, die Auswahlen treffen und die haben einen sozialen Kontext, die machen auch noch was anderes als nur Nachrichten nutzen beispielsweise. Und das kann sich auch auswirken auf das, womit sie eben in Kontakt kommen und womit sie auch nicht in Kontakt kommen. Das widerspricht sich nicht. Also ein Echokammer-Effekt und ein Filterblaseneffekt kann in der Praxis relativ ähnlich aussehen, aber es geht um unterschiedliche Ursachen. Was entscheiden Algorithmen darüber, womit wir in Kontakt kommen und was entscheiden wir selber als Nutzerinnen und Nutzer, mit wem wir uns vernetzen, mit wem wir uns austauschen und auch welche Auswahlentscheidungen treffen wir da, worauf klicken wir denn?
Jetzt fehlt schon ganz oft der Begriff des Algorithmus. Da übergebe ich mal an Benjamin.
Genau, ich bin ja auch Juniorprofessor hier an der Uni Bielefeld und unterrichte unter anderem zu Data Mining. Und da gibt es auch eine Vorlesung, die ich immer halte, über Empfehlungsalgorithmen. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal ein paar Sachen raus, ohne jetzt eine ganze Vorlesung halten zu wollen. Aber so einer der ganz klassischen Empfehlungsalgorithmen, der in Benutzung ist, heißt Collaborative Filtering. Und das kann man sich so vorstellen wie bei Amazon, wenn man ein bestimmtes Produkt kauft. Und dann sieht man unten diese Meldung, Leute, die das gekauft haben, kauften auch. Das ist die Logik von Collaborative Filtering. Also es wird immer geschaut, die Inhalte, die ich selber gut fand, dann werden andere Leute gesucht, die das auch gut fanden und einfach nur mir empfohlen, was die sonst gut fanden, was ich aber noch nicht angeschaut habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf so einer Plattform wie Netflix bin und mir da ein paar Filme angeschaut hatte und die gut bewertet habe, dann werden andere User gesucht, die gleichen Filme auch gut bewertet haben und nachgeschaut, was die sonst so gut bewertet haben, was ich vielleicht noch nicht kenne. Und das bekomme ich dann zugespielt als Empfehlung. Und man kann sich schon vorstellen, dass ich dadurch die Nutzenden von so einer Plattform eingruppieren können in unterschiedliche Cluster oder in unterschiedliche separate Gemeinschaften, weil wenn jetzt eine Gruppe nur irgendwelche Actionfilme gut findet, dann bekommen die wahrscheinlich untereinander alle möglichen Actionfilme empfohlen und eine andere Gruppe findet irgendein anderes Genre besonders interessant und die bekommen dann nur dieses Genre empfohlen. Und so könnte es dann sein, dass man selber überhaupt nichts mehr davon mitkriegt, was sonst auf dieser Plattform los ist. Und das habe ich jetzt natürlich sehr harmlos beschrieben. Wenn es nur um Filmgenres geht, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht besonders bedenkenswert. Aber wenn es um politische Inhalte geht, dann kann das eben zu den Effekten führen, die gerade, zumindest theoretisch, zu diesen Effekten führen, die gerade erwähnt wurden. Nun ist es so, dass heutige Empfehlungsalgorithmen nicht mehr so nur auf diesem Prinzip basieren, sondern auch die Inhalte selber mit berücksichtigen. Dann werden teilweise Merkmale dieser Inhalte mit herangezogen, um herauszufinden, was sind ähnliche Inhalte, die mich vielleicht auch interessieren könnten. Und dabei werden dann auch KI-Methoden eingesetzt, wie zum Beispiel Sprachmodelle, die dann sogenannte Einbettungsvektoren ausrechnen und dann wird die Ähnlichkeit zwischen den Einbettungsvektoren mit berücksichtigt. Da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit für den Zweck eines Podcasts. Aber das nur, um ein bisschen abzugrenzen, um welche Art von künstlicher Intelligenz es hier eigentlich geht. Also es geht im Wesentlichen immer um Algorithmen, die Ähnlichkeiten feststellen zwischen Nutzenden, zwischen Inhalten und auf Basis dieser Ähnlichkeiten dann weitere Inhalte empfehlen, die ich sonst noch nicht kannte.
Ja. Und vielleicht als Ergänzung dazu, dieses Ähnlichkeitsprinzip nimmt eigentlich an, die Leute wollen mehr vom Gleichen. Also politische Richtung oder Sie haben jetzt gerade gesagt, Filmgenre. Aha, sie hat in der Vergangenheit das genutzt, davon zeigen wir ihr jetzt mehr. Eigentlich wollen wir, so wie unser Mediensystem angelegt ist, Vielfalt. Also eigentlich aus demokratietheoretischer Sicht wäre es besser, wenn Leute mit unterschiedlichen Sachen in Kontakt kommen, besonders wenn es um Politik geht. Und da beißt sich das so ein bisschen, wie eben solche Empfehlungsalgorithmen programmiert sind, damit, was vielleicht zum Beispiel eben aus politischer Sicht, aus Demokratiesicht besser wäre.
Genau, es gibt noch vielleicht einen interessanten Überlapp und das ist die Frage, worauf sind diese Algorithmen eigentlich optimiert? Ich habe das gerade so erklärt, als wäre es, ginge es immer darum, möglichst maximal ähnliche Sachen wieder zu finden. Das muss aber nicht so sein. Also viele Plattformen optimieren eher darauf, dass man auf der Plattform bleibt und das muss ja nicht unbedingt Ähnlichkeit bevorzugen. Es könnte ja auch sein, dass die Inhalte für besonders viel Aufenthaltszeit sorgen, die überraschend sind, die ich noch nicht kenne, weil sonst habe ich ja gar keine Motivation, mir das anzugucken, wenn es immer mehr von dem Gleichen ist. Und da gibt es, soweit ich weiß, auch Arbeiten dazu, aber vielleicht wissen Sie dazu mehr, dass besonders Sachen empfohlen werden, die einen aufregen und dass das so eins der typischen Effekte ist, warum man sich das dann anschaut und länger auf der Plattform bleibt. Und das ist eigentlich kein beabsichtigter Effekt, sondern nur ein Nebeneffekt davon, dass insbesondere Inhalte ausgewählt werden, wo statistisch gesehen die Personen bisher länger auf der Plattform geblieben sind.
Genau, die Plattformalgorithmen, die diese Auswahl festlegen, sind meistens nicht mit politischen Zielen programmiert, sondern, Benjamin Passen hat es gerade gesagt, die lange Nutzungszeit oder besonders viel Engagement, also dass ich besonders oft irgendwie geliked, geshared habe oder kommentiert habe beispielsweise, oder auch besonders viel Kontakt mit Werbeanzeigen. Kann das sein, was eigentlich die Plattformbetreibenden maximieren wollen? Und dass es dann auch politische Inhalte gibt, die dabei mitschwimmen, das ist eigentlich nur so ein Nebenprodukt und es ist nicht das, was für die im Zentrum steht. Das passt eigentlich auch dazu, wie die meisten Menschen digitale Medien nutzen. Der Großteil der Nutzung für die allermeisten Menschen dreht sich gar nicht um Nachrichten, sondern dreht sich um unterhaltende Dinge. Und da sind viele der Sachen, die eben im Kontext von Filterblasen oder Echokammern als Problem gesehen werden, eigentlich nicht problematisch. Eben mit den Actionfilmen, wenn ich einfach super gerne Actionfilme gucke, ja, dann gucke ich halt super gerne Actionfilme, das ist aber kein Problem sozusagen. Häufig passiert es so, dass ausprobiert wird. Das nennt man A-B-Testing. Es gibt verschiedene Varianten von etwas und dann wird einfach verschiedenen Nutzenden mal das eine oder das andere vorgeschlagen und man kann dann auswerten, wer von den beiden hat jetzt wie viel Zeit verbracht oder wie oft auf irgendwas, auf irgendeinen Button, Like, Share und so weiter geklickt oder hat das wie oft kommentiert. Und so kann ausprobiert werden für die Zukunft, okay, wenn das nächste Mal jemand kommt und diese Art von Content angezeigt bekommen hat, was sollte ich denn dann empfehlen beispielsweise? Und das sorgt dafür, das haben Sie ja gerade gesagt, dass die Dinge, die besonders viel, ja auch Widerspruch, Aufregung mit sich bringen, bevorzugt werden, weil eben die Nutzungszeit optimiert werden soll oder die Häufigkeit, mit der ich dieselbe Plattform besuche oder die Möglichkeit, Werbung zu zeigen beispielsweise. Und da können dann eben auch Sachen dabei sein, die zum Beispiel nicht wahr sind, aber ganz viele Leute aufregen. Also im Kontext von sogenannten Fake News oder Desinformation geht es häufig um Dinge, die die Leute auf die Palme bringen. Und Algorithmen sind häufig eben so programmiert, dass sie diese Sachen, die besonders Leute zu Engagement bringen, also zum Beispiel auch zu negativen Kommentaren, dass sie das dann noch viel mehr anderen Leuten auch zeigen. Und auch das ist, wenn es jetzt um etwas nicht Politisches geht, vielleicht erstmal nicht so ein Problem, dass wir uns über irgendwie so Fail-Videos oder sowas aufregen, also Fail, F-A-I-L. Das gab es früher mit versteckter Kamera oder so, wenn jemand irgendwie was ganz Blödes macht oder so, das ist nicht weiter tragisch. Aber auch hier, wenn es um politische Desinformationen geht, dann hat das häufig mit Ressentiments, mit Stereotypen gegen bestimmte Gruppen in der Gesellschaft zu tun. Und wenn das unwahr ist, was da verteilt wird an Nachrichten, dann ist das natürlich wieder ein Problem.
Mhm. Jetzt muss ich kurz der wissenschaftlichen Redlichkeit halber sagen, ich habe jetzt natürlich stark vereinfacht bei dieser algorithmischen Beschreibung, was genau diese Firmen heutzutage tun, kann man gar nicht genau sagen, weil das nun mal ein Geschäftsgeheimnis ist, damit verdienen die auch sehr viel Geld, wie genau diese Algorithmen eingestellt sind. Dementsprechend weiß ich einfach nicht exakt, wie die Algorithmen jetzt zum Beispiel bei TikTok, bei YouTube sind. Die sind auch jeweils ein bisschen unterschiedlich, weil sie auch unterschiedliche eingebettet sind in unterschiedliche Plattformen, aber so jedenfalls dieses Grundprinzip. Nun haben wir, glaube ich, herausgestellt, dass es erstmal plausibel ist, dass solche Algorithmen zu Filterblaseneffekten führen können. Das heißt ja aber noch nicht, dass das so ist. Und ein Grund, warum wir jetzt insbesondere Meyer Maat eingeladen haben, ist, weil sie schon so viele Jahre zu dieser Frage gearbeitet hat, ob denn tatsächlich Filterblasen auftreten und was die Forschung uns dazu sagen kann in der praktischen Mediennutzung. Und das Thema würde ich jetzt gerne einmal aufmachen. Was sagt denn nun die Forschung? Inwieweit gibt es Filterblasen wirklich und inwieweit ist das mehr so ein Konzept, das zwar plausibel ist, aber nicht unbedingt der Realität entspricht?
Die Antwort ist natürlich jein. Das ist ja in der Wissenschaft häufig so. Es kommt darauf an oder sowohl als auch. Und ein großes, es kommt darauf an, scheint zu sein, wie ist die Studie angelegt? Es gibt in verschiedenen Fächern Forschung zu diesem Phänomen. Und manche Fächer arbeiten mit sehr, sehr großen Datensätzen aus Plattformen. Meistens ist es dann eine einzige Plattform. Also es gibt eine Studie nur zu Twitter bzw. X oder nur zu Facebook oder nur zu YouTube beispielsweise. Und da wird sich angeguckt, wer klickt worauf. In manchen dieser Studien kommt dann auch sowas raus, dass Leute mit einer bestimmten politischen Einstellung mehr politische Inhalte anklicken, die zu ihrer Einstellung passen, ob das jetzt an den Algorithmen oder an, also was ihnen vorgeschlagen wurde oder an ihren Auswahlverhalten, an ihren persönlichen Vorlieben liegt, das kann man in diesen Studien oft nicht so ganz auseinanderhalten, manchmal kann man, aber oft nicht. Und dann gibt es einen anderen Forschungsbereich, der eher so klassische sozialwissenschaftliche Verfahren verwendet, Leute befragt zum Beispiel. Und meistens werden die Leute dann nicht nur zu ihrer Nutzung von X, Facebook, Instagram, was auch immer befragt, sondern zu den Medien, die sie so insgesamt nutzen. Und dann kommt meistens nicht so besonders viel raus, weil die meisten Menschen in Deutschland und in vielen anderen Ländern ein sogenanntes Medienrepertoire haben. Das heißt, wir nutzen im Alltag für verschiedene Zwecke unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Apps, unterschiedliche Geräte und kommen dann meistens auch eben mit sehr unterschiedlichen Sachen in Kontakt. Plus, es gibt ja auch noch andere Menschen. Also wir sind in einer Gesellschaft und sind nicht alleine. Wir kommen eben auch noch mit Menschen in Kontakt, die vielleicht was anderes genutzt haben. Und dann unterhalten wir uns darüber und tauschen uns darüber aus. Und auf die Art und Weise kommen wir mit viel mehr Vielfalt in Kontakt, als wir nach diesen eher datenorientierten Studien des ersten Typs vielleicht schätzen würden.
Sie hatten schon erwähnt, dass es unterschiedliche Methodiken gibt, wie man sowas untersuchen kann. Wie könnte so eine Studie aussehen, mit der man versucht, das Filterblasenpotenzial auf einer Plattform zu untersuchen? Also erstellt man sich dann einen neuen Account und klickt einfach mal auf die Empfehlungen und guckt, was da kommt? Oder wie sieht das aus?
Das gibt es. Als das Buch von Eli Pariser rauskam, da ging es stark um Suchmaschinen. Das war 2011, also schon ein bisschen länger her. Und das hat man tatsächlich gemacht. Also hat neue Geräte oder neue Browser, die also keine History hatten, keine Suchhistorie hatten, genommen und künstliche Nutzung simuliert, um auszuprobieren, zum Beispiel unser Beispiel von vorhin, wenn ich Wissenswerkstatt suche, was wird mir dann angezeigt, oder auch wenn ich bestimmte politische Themen suche und ich habe in verschiedenen Browsern unterschiedliche Nutzende simuliert, also die zu einem polarisierenden Thema, in Deutschland könnte das zum Beispiel Tempolimit auf der Autobahn sein, hat vielleicht hier jeder und jede im Raum auch eine Meinung dazu, ist das gut oder schlecht, dann könnte ich simulieren, okay, da hat jemand eher diese Meinung und jemand anders hat eher diese Meinung, kriegen die Leute dann, wenn sie eine Suchmaschine zum Thema Tempolimit verwenden, kriegen sie dann unterschiedliche Sachen gezeigt. Und da kommt nicht so viel raus. Und der Witz ist, das kann unter anderem daran liegen, dass Eli Pariser dieses Buch geschrieben hat. Das war ein Bestseller, es gab unheimlich viel Kritik daran und es gibt Anzeichen dafür, dass zumindest bei Google, also heute der Alphabet-Konzern, damals hieß das Unternehmen noch Google, dass man das Programm für Personalisierung zurückgefahren hat, weil das politisch nicht so gut ankam. Dieses mit dem lokalen Personalisieren, also ne, wenn ich aus Bielefeld suche, dann wird mir Wissenswerkstatt Bielefeld zuerst angezeigt, das gibt es. Aber das, wie gesagt, ist A, nicht problematisch und B, unheimlich praktisch, das wollen die Nutzenden auch. Aber das mit dieser politischen Anpassung, das wollen die meisten Nutzenden eher nicht. Und das hat man dann nicht so fortgeführt. Also diese Forschung gibt es. Wie gesagt, kommt nicht so viel raus. Und dass da nicht so viel rauskommt, kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass das zu künstlich ist. Was ich super gerne vorstellen möchte, ist dagegen eine andere Studie mit echtem Nutzungsverhalten. Die ist inzwischen 2 Jahre alt. Die Hauptautorin, der Hauptautor heißt Chen, C-H-E-N, 2023 rausgekommen. Da geht es um YouTube und die haben eine Befragung mit Nutzungstracking verbunden. Also die Befragten wussten das natürlich, hatten dem zugestimmt, dass für eine gewisse Zeit, ich glaube es waren 6 Monate, aufgezeichnet wird, jedes Mal, wenn sie YouTube nutzen, welche Empfehlungen werden ihnen vorgeschlagen, wenn sie ja einfach Videos aufrufen. Und da die Leute auch befragt wurden, wusste man eben auch, wie denken die denn politisch wirklich und welche Position haben sie auch zu bestimmten polarisierten Meinungen. Also es ist eine amerikanische Studie gewesen, da waren auch Meinungen so zu Rassismus, zu Sexismus drin beispielsweise. Und dann hat man sich angeguckt, wenn die Leute politische Sachen nutzen, kriegen sie dann extreme Sachen, gemäßigte Sachen oder sogar Hassrede vorgeschlagen. Die Studie beschäftigt sich eigentlich noch mit einem verwandten Thema zu Filterblasen und Echokammern. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber es gibt noch die Metapher vom Rabbit Hole, vom Kaninchenbau. Da geht es darum, dass diese Empfehlungsalgorithmen, über die wir gesprochen haben, dazu führen könnten, dass ich immer extremere Sachen vorgeschlagen bekomme und dann wie Alice im Wunderland im Roman quasi in so einen Kaninchenbau von radikalen Sachen reinpurzle, obwohl ich das gar nicht wollte. Und diese Studie ist so toll, weil sie eben zeigen kann, wie hängen die Empfehlungen, die YouTube vorgeschlagen hat, also die YouTube-Algorithmen bestimmt haben, wie hängen die damit zusammen, was die Leute selber ausgewählt haben und welche Einstellungen sie schon mitgebracht haben. Und da kommt im Prinzip raus, es kommt darauf an, was ich mache. Also wenn ich radikale Inhalte anklicke, dann ist YouTube gerne bereit, mir ganz viele radikale Sachen vorzuschlagen. Wenn ich was Gemäßigtes anklicke oder eigentlich gar nichts Politisches, also Musikvideos, Gaming, Beauty, Comedy, was auch immer ich auf YouTube gucke, dann kriege ich keine radikalen Sachen vorgeschlagen oder einfach extrem wenig. Das ist jetzt allerdings auch eine Studie, die auch relativ neu ist. Das heißt, lange, lange nach diesem Buch rausgekommen ist, lange, lange nach der Diskussion um Rabbit Holes oder als diese Diskussion um Rabbit Holes entstanden ist. Und es kann gut sein, dass eben auch da die Algorithmen von YouTube angepasst wurden, um eben nicht extreme politische Videos und Hassrede weiter zu verbreiten. Für die Leute, die das schon vorher angeklickt haben, da gerne. Aber es ist eben nicht so, dass quasi dem Durchschnittsuser, der Durchschnittsuserin ständig extreme Sachen vorgeschlagen werden.
Ja, damit haben Sie schon was angesprochen, wo ich auch gerne nochmal zu nachfragen würde. Also es ging ja jetzt einerseits viel um die Algorithmen, andererseits aber auch dazu, wie ich als Nutzerin einer bestimmten Plattform jetzt dazu beitrage, dass ich eben in so eine Blase gerate. Und es scheint ja wirklich auch ein Zusammenspiel von beidem zu sein. Also das, was ich mache, beeinflusst dann wiederum auch, was mir empfohlen wird. Aber wie ist es jetzt, wenn ich als Nutzerin beispielsweise den Eindruck habe, ich gerate hier gerade in eine Filterblase, wie kann ich dem dann beispielsweise auch selber wieder gegensteuern?
Also wenn ich das möchte, wenn ich dem gegensteuern möchte, was in politischer Hinsicht gut sein kann, dann kann ich absichtlich auf dieser Plattform, auf der ich gerade den Eindruck habe, es wird zu stark angepasst, es wird zu einseitig, kann ich natürlich da bewusst nach anderen Sachen suchen und die extra anklicken. Ich kann aber natürlich auch einfach andere Apps, andere Quellen nutzen. Ich kann mich mit anderen Menschen unterhalten und das auch als Gegengewicht verwenden. Also ich habe unterschiedliche Möglichkeiten. Was ich natürlich auch machen kann, ist, dass ich in einer bestimmten App einfach mal meine Historie lösche, mein Konto zurücksetze sozusagen und von vorne anfange. Das ist ein bisschen radikal. Manchmal macht dann die Nutzung danach erstmal nicht mehr so viel Spaß oder zumindest ist das meine persönliche Erfahrung. Und dann kann man neu anfangen zu trainieren, also der Plattform zu sagen, okay, ich mag diesen Content und den Content mag ich nicht so sehr oder ich möchte eine Mischung aus verschiedenen Sachen haben.
Okay, es kam gerade noch der Kommentar aus dem Publikum, dass man auch über Optionen der Plattform selber die Empfehlungen mit beeinflussen kann, zum Beispiel indem man bestimmte thematische Kategorien auswählt oder, das gibt es ja auch häufig, einstellt, inwiefern überhaupt personalisiert werden soll. Teilweise nach der Datenschutzgrundverordnung lässt sich das auch mit beeinflussen.
Genau. Vielen Dank für den Hinweis.
Jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen, das Phänomen der Rabbit Holes. Und das war jetzt nur erstmal am Rande von einer Studie. Aber jetzt lassen Sie uns da gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Rabbit Holes ist ja verwandt, aber nicht das Gleiche wie eine Filterblase, sondern da geht es eher um diese Radikalisierungstendenzen, beschreibe ich es jetzt mal sehr knapp. Wie ist da die Studienlage insgesamt? Wie stark ist die Evidenz dafür, dass es solche Rabbit Holes gibt? Wie stark sind die algorithmisch und wie stark sind die eher durch Nutzendenverhalten geprägt?
Die Studienlage dazu ist wesentlich schmäler als zu Filterblasen oder Echokammern allgemein. Das liegt ein bisschen daran, dass die Metapher vom Rabbit Hole, vom Kaninchenbau eben auch erst später entstanden ist. Und es liegt insgesamt auch daran, dass diese drei Begriffe nicht trennscharf sind. Also ich habe es ja vorhin auf Lena Ackermanns Frage hin getrennt, aber nicht alle verwenden diese Begriffe so, wie ich sie jetzt eben getrennt verwende. Und dadurch steht manchmal auf einer Studie oben Rabbit Hole oder Filterblase oder Echokammer drauf. Und dann geht es darin aber nicht um das Phänomen, so wie wir das jetzt hier heute im Podcast auseinandergehalten haben. Die Forschungslage zu den Rabbit Holes ist insgesamt aber auch eher dünn, weil man dafür eigentlich eben auch die Leute befragen müsste und das ist aufwendig. Also es gibt viel mehr Studien, die plattformbasiert sind, die Plattformdaten verwenden. Und die Studienlage ist auch nicht so groß, weil Radikalisierung eher was Seltenes ist. Also es ist gut natürlich aus gesellschaftlicher Sicht, dass nicht so viele Leute radikal sind. Und dann gibt es andere Forschungsfelder, mit denen diese Arbeiten oder die Studien, die ich hier heute vorstelle, wo wir dann eigentlich zusammenstoßen. Es gibt sowohl in der Politikwissenschaft als auch in der Psychologie Forschung dazu, wie sich Menschen radikalisieren. Und lustigerweise, weder in der Politikwissenschaft noch in der Psychologie spielen soziale Medien eine große Rolle, sondern da geht es um die Lebensumstände der Menschen, die ganz viel damit zu tun haben, dass jemand radikal wird. Und da würde dazu passen, dass jemand dann auch radikale Inhalte nutzt. Aber die Dinge, um die es da geht, sind zum Beispiel sowas wie Verlust des Arbeitsplatzes oder ein anderes traumatisches Ereignis, Verlust der Wohnung oder Verlust eines nahestehenden Menschen. Dinge, die sehr, sehr belastend sein können. Und wenn die mit viel Verunsicherung einhergehen, also ne, Arbeitsplatz oder Wohnungsverlust bedeutet häufig ja tiefgreifende Veränderungen, dann kann das so ein bisschen den Boden bereiten dafür, kann das empfänglich machen dafür, jemandem anderen dafür die Schuld zu geben und so ein Wir-gegen-die-Gefühl zu entwickeln und anzufangen, sich zu radikalisieren. Natürlich könnte da jetzt Social-Media-Content oder anderer digitaler Content total gut reinpassen, der dieses Weltbild oder diese Sichtweise bestärkt. Das wird aber meistens in der Forschung oder zumindest, soweit ich das kenne, nicht berücksichtigt. Und sehr wahrscheinlich sind eben diese Dinge, die den Alltag prägen, auch einfach viel wichtiger. Also es haut viel mehr rein, um es jetzt mal sozusagen zu übersetzen, wenn mir sowas eben passiert, mein Leben umkrempelt, als dass ich jetzt eben auf Social Media bestimmte Sachen genutzt habe beispielsweise. Ich bin aber eben nicht Psychologin oder Politikwissenschaftlerin oder Radikalisierungsforscherin. Deswegen, wenn jetzt Menschen aus diesen Fächern zuhören und sagen, aber sie kennt nicht diese Studien, ja, das kann sehr gut sein, dass ich die nicht kenne. Das ist dann quasi für eine andere Podcast-Folge die Einladung. Melden Sie sich, wenn Sie Radikalisierung beforschen und ergänzen oder korrigieren möchten, was ich hier gesagt habe. Für uns in der Nutzungsforschung ist es eben so, das ist etwas, was selten ist. Und das verschwindet in unseren Datensätzen meistens so am Rand oder im Rauschen. Das sind zu wenig Menschen, als dass die irgendwie als Muster in unseren Daten auffallen würden, dass wir mit denen dann viel machen können.
Aber generell noch mal an die Methodik gefragt in der Mediennutzungsforschung. Könnte es nicht sein, dass die Personengruppe, die besonders für Filterblasen oder auch Rabbit Holes anfällig ist, vielleicht unterrepräsentiert ist in den Personengruppen, die wir da beforschen, weil die vielleicht dann sowieso ein bisschen forschungsskeptisch schon sind und nicht teilnehmen wollen und deshalb sehen wir die einfach in den Studien nicht, obwohl es die gibt?
Das kommt noch dazu, genau. Wenn es um Befragungen geht oder um das Einverständnis, die eigene Nutzung tracken zu lassen, ja, haben Sie völlig recht, dann haben wir da eben auch Probleme, wirklich repräsentativ die ganze Bevölkerung abzubilden. Wenn es um Forschung geht, die auf einer Plattform Traffic misst, auf YouTube beispielsweise, dann sollte sich das Problem nicht ergeben. Denn diese Plattformen sehen sich selber als offen für sehr, sehr viel. Natürlich gibt es Grenzen, was man nicht auf YouTube, Instagram, TikTok, wo auch immer verbreiten darf. Aber grundsätzlich wollen die Plattformen für sehr, sehr viele verschiedene Nutzende da sein und lassen deshalb auch radikalen und extremen Content in gewissen Grenzen, aber lassen da eben auch Content zu, sodass man, wenn man Zugang zu solchen Plattformdaten hat, auch ganz konkret danach suchen kann.
Ja, ja, daran würde ich gerne nochmal anschließen. Ich finde es total spannend, dass Sie gerade noch mal betont haben, dass erstens Radikalisierung relativ selten ist und deswegen in den Daten gar nicht unbedingt so sichtbar und zweitens auch noch mal betont haben, wie sehr diese persönlichen Umstände eine Rolle spielen und gar nicht so sehr unbedingt die Inhalte, die man online sieht, aber die sind ja da, wie Sie gerade auch noch mal gesagt haben, die gibt es. Und dahingehend würde mich jetzt noch mal interessieren, ob es denn auch wirklich nachweisbare Einflüsse gibt von Social-Media-Algorithmen, von dem, was auf den Plattformen passiert, auf unsere Demokratie und ob es dafür auch konkrete Beispiele gibt.
Wir haben ja jetzt hier die ganze Zeit eigentlich über die sogenannte Mikroebene geredet. Also was machen die Nutzenden? Welche Auswahl treffen sie? Welche Einstellungen haben sie? Was sind ihre Lebensumstände? Und da zeichnet sich so ein bisschen ab, dass eine Wirkung eher wahrscheinlich in Verstärkung besteht. Also ich habe schon eine bestimmte Einstellung und die Plattform ist eine gute Grundlage, um mich mit Sachen in Kontakt zu bringen, die in die gleiche Richtung gehen und mich daran zu bestärken. Das, was du denkst, das denken auch andere. Und guck mal, hier hast du noch mehr Content oder hier kannst du dich mit Menschen vernetzen, die das auch so sehen oder sich für dieses Thema interessieren oder ja, was auch immer sich aus meinen Nutzungsdaten rauslesen lässt. Man kann aber natürlich die Frage, wie sich soziale Medien auf die Demokratie auswirken, auch auf einer Makroebene sich angucken. Also was passiert auf der Ebene des politischen Systems oder der Demokratie insgesamt? Und da gibt es schon Sachen, die wichtig sind. Das geht jetzt ein bisschen von unserem Thema weg. Aber es gibt eine Brücke. Und die Brücke ist das, was Benjamin Parsons vorhin gesagt hat, diese Beiträge, die einen aufregen. Hier zeigt sich zumindest in einer englischsprachigen Studie, da geht es sehr viel um amerikanische, aber auch britische und andere englischsprachige Nachrichtenmedien, dass sich deren Überschriften verändert haben. Und zwar besonders so in den letzten 10, 12 Jahren, seit soziale Medien mit Smartphones zum täglichen Alltagsbegleiter geworden sind. Die Überschriften sind immer negativer geworden. Negative Überschriften klicken besser. Mhm. Und die Redaktionen beobachten natürlich, was funktioniert besonders gut? Ich habe ja vorhin schon A-B-Testing angesprochen. Das gibt es eben natürlich auch im Journalismus. Der Beitrag ist fertig. Welche Überschrift oder welchen Teaser, welche Kurzzusammenfassung wähle ich jetzt? Kann ich verschiedene Varianten erstmal veröffentlichen und dann gucken, was verbreitet sich am besten? Und da gibt es verschiedene Arbeiten, die zeigen, ja, wenn es negativ ist, wenn es die Leute aufregt, dann wird das mehr geklickt. Das heißt, es gibt für die Redaktionen einen Anreiz, mehr negative Nachrichten zu bringen beispielsweise. Und das ist eine Auswirkung, die wahrscheinlich mit sozialen Medien zu tun hat, die sich darauf auswirkt, wie wir die Welt insgesamt wahrnehmen, weil die Überschriften eben immer negativer werden und auch in anderer Hinsicht so ein bisschen boulevardesker werden. Also Boulevardzeitungen kennt man ja, die Bild-Zeitung. Ich denke, wir haben alle eine Vorstellung davon, wie die Schlagzeile am Kiosk der Bild normalerweise aussieht oder wie Bild.de üblicherweise Schlagzeilen verbreitet. Das ist ja alles auch eben auf aufmerksam, auf klick mich bzw. kauf mich ausgelegt. Und im Prinzip gibt es Hinweise darauf, dass es sich das eben auch im Journalismus insgesamt verbreitet. Das ist das eine. Also die Frage, was besonders gut geeignet ist, um sich über soziale Medien zu verbreiten, beeinflusst, wie Politik dargestellt wird. Und das andere ist auch einfach, das hat weiter auch zum Tempo beigetragen. Also Dinge verbreiten sich sehr schnell, etwas kann viral gehen. Und das trägt dazu bei, dass eben der Nachrichtenzyklus sozusagen vielleicht gar nicht mehr so ein Zyklus ist, wie er das früher mal war, sondern wie so ein Dauerfeuer oder so ein Dauerbrummen sozusagen. Also mit Zyklus war früher zum Beispiel sowas gemeint, dass bestimmte Medien, wichtige Medien, in einer ganz bestimmten Reihenfolge erscheinen oder zu bestimmten Zeiten. Tageszeitungen kommen jeden Tag raus. Das heißt, man hat in den Redaktionen einen Tag Zeit, bis Redaktionsschluss das Thema aufzuarbeiten. Wenn das halt sofort raus muss für Social Media, dann habe ich nicht so viel Zeit für Hintergrund und für Einordnung, weil jemand anders hat vielleicht schon den Artikel draußen. Oder eben die Tagesschau kommt um 20 Uhr, die Hauptausgabe, und dann werden Pressekonferenzen so gelegt, dass sie noch in die 20 Uhr Nachrichten reinkommen beispielsweise. Das sind früher eben so typische Rhythmen gewesen, und das löst sich ein bisschen auf, weil Social Media eben immer an sind.
Ich würde da gerne an einer Stelle nochmal nachhaken fürs Verständnis. Sie hatten jetzt gesagt, die Forschung zeigt, die Überschriften werden immer negativer, weil das ist, was mehr geklickt wird und das die Redaktionen dann natürlich auch nutzen. Dann hatten Sie aber auch einmal gesagt, die Nachrichten selbst werden immer negativer. Ist das auch so oder sind es tatsächlich die Überschriften? Weil mir begegnen natürlich durch diese schnelllebige Medienlandschaft auch vor allem die Überschriften, und ich nehme mir auch ganz persönlich jetzt als Nutzerin selten die Zeit, dann wirklich anzuklicken und zu lesen, was steht da jetzt wirklich drin.
Da habe ich unsauber gesprochen, danke für die Nachfrage. Im Prinzip meine ich die ganze Zeit, die Überschriften werden negativer. Ich kenne so eine Studie nicht für Deutschland, und ich kenne so eine Studie nicht dafür im Vergleich Überschrift versus Artikel. Mhm. Aus meiner eigenen persönlichen Nutzung nehme ich schon noch einen Unterschied wahr zwischen der Überschrift und dem, was dann wirklich im Text steht. Ich beobachte auch aber an mir selber, das ist natürlich nicht jetzt verallgemeinerbar, aber ich habe persönlich den Eindruck, ich habe weniger Lust, Nachrichten aufzumachen, also die Artikel aufzumachen, weil es so viel Negatives ist und weil quasi hinter jeder Überschrift eine Katastrophe lauert, so ungefähr. Und mich strengt das an. Das gibt das Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit, das damit vielleicht zusammenhängen kann. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie stark der Effekt wirklich ist. Habe ich nicht parat. Hätte ich sozusagen recherchieren müssen, um dazu hier die aktuelle Forschungslage mitbringen zu können. Genau, nee, also die Studie, die ich meinte, bezog sich nur auf die Überschriften. Es gibt andere Studien, die einen ähnlichen Effekt zeigen. Da geht es immer um die Überschriften, nicht darum, was in dem Artikel wirklich drinsteht.
Ja, danke nochmal für die Präzisierung.
Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht ganz alleine, wenn ich denke, dass die Entwicklung der letzten paar Jahre sich zumindest so anfühlt, als müsste das zu dem Thema noch einiges verändert haben. Also exemplarisch die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und die Umbenennung in X hat sich auch für mich als Nutzer, als eine Person, die der Wissenschaftskommunikation versucht hat zu machen, auf Twitter sehr deutlich angefühlt. Ich habe dann auch die Plattform verlassen, weil ich mich damit nicht mehr befassen wollte. Und der Eindruck war, dass das jetzt nicht nur damit zu tun hatte, dass andere NutzerInnen auf der Plattform aktiv waren, sondern auch damit, dass Elon Musk dafür gesorgt haben könnte, die Algorithmen umzustellen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wie weit sich so ein Gefühl tatsächlich der Realität entspricht. Gibt es da denn schon Forschung zu, wie sich in den letzten Jahren die Landschaft dahingehend verändert hat?
Speziell zu Twitter-X gibt es ein paar Studien, noch nicht so besonders viele, aber es gibt ein paar Studien dazu, wie sich der X-Algorithmus, also früher der Twitter-Algorithmus, der den Newsfeed bestimmt, oder eigentlich sind das natürlich viele Algorithmen zusammen, also die Algorithmen, die den Newsfeed bestimmen, wie die sich verändert haben seit der Maskenübernahme. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sich angeschaut hat, hat sich was verändert, als Musk im letzten Sommer offiziell seine Unterstützung für Donald Trump erklärt hat. Und die Studie findet einen Effekt. Die haben sich angeschaut, wie 5 relativ populäre demokratische bzw. 5 republikanische Accounts auf X verhalten haben und haben dann festgestellt, nachdem Musk erklärt hat, dass er Trump unterstützt, haben die republikanischen Accounts mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also die sind öfter angeschaut worden. Und die Forschenden können jetzt nicht nachweisen, dass das daran liegt, dass der Algorithmus so geändert wurde. Das ist aber natürlich eine Möglichkeit, dass er als, also Musk als Besitzer von X gesagt hat, ich unterstütze Trump und damit sorge ich dafür, dass die Accounts rund um ihn und seine Kandidatur, seine Kampagne, dass die häufiger angezeigt werden. Eine andere Möglichkeit könnte natürlich aber auch sein, dass die Tatsache, dass Elon Musk Donald Trump unterstützt oder was auch sonst in der Kampagne zu dem Zeitpunkt gerade passiert ist, die Aufmerksamkeit für die republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten erhöht hat und deswegen mehr darauf geklickt wurde. Das können wir nicht unterscheiden. Aber es ist eben auch möglich, dass der Algorithmus gezielt so verändert wurde, dass republikanische Accounts quasi einen Bonus gekriegt haben, häufiger ausgespielt wurden als demokratische. Es war jetzt nicht so, dass die demokratischen quasi stumm geschaltet wurden, das war es nicht, aber ein kleines Plus kann ja auch ein positiver Effekt sein. Dann gibt es daneben Forschung, die sich weniger auf die Algorithmen von X oder von anderen Plattformen beziehen, sondern auf die Änderungen der Community Guidelines, also was ist zulässig, welche Art von Sprache, welche Art von Äußerungen sind noch erlaubt und welche nicht. Oder auch die Entscheidung, eben Leute aus den Löschteams zu entlassen, die gar nicht mehr hinterherkommen, Content, der gemeldet wurde, dann auch tatsächlich von den Plattformen zu nehmen. Oder vielleicht sogar eben diese Löschteams komplett abzuschaffen oder Faktenchecks komplett abzuschaffen und zu sagen, das machen wir jetzt alles über Community Notes beispielsweise. Und da gibt es ein paar Studien zu X, die zeigen, dass das Ausmaß von Hassrede zugenommen hat nach der Übernahme der Plattform durch Elon Musk. Auch hier könnte das jetzt daran liegen, dass die Regeln geändert wurden oder dass die Löschteams zusammengeschrumpft oder fast eingestellt wurden oder natürlich auch, weil das ein Thema war, was diskutiert wurde, dass Leute halt gedacht haben, naja, das kann ich ja. Und dann jetzt angefangen haben, auf X eben auch so richtig vom Leder zu ziehen, in der Annahme, dass das jetzt erlaubt ist und dass das eben nicht mehr etwas ist, wie wir eigentlich nicht miteinander sprechen. Also kann alles gleichzeitig passiert sein, natürlich, aber ja, das Ausmaß an Hassrede hat zugenommen, zumindest in einigen Studien, die ich gefunden habe, genau.
Dann können wir ja noch einmal den ganz großen historischen Bogen spannen. Denn die Diskussion um soziale Medien und Empfehlungsalgorithmen ist ja nun nicht ganz neu. Und jetzt haben wir ja das Privileg, dass wir mit Meyer Maat eine Gästin haben, die tatsächlich diese gesamte Entwicklung so ein bisschen mitbeforscht hat. Und deshalb wollte ich noch einmal den größeren Bogen spannen und fragen, wie sehen Sie denn so die Gesamtgeschichte von, ich erinnere mich zurück, dem großen Optimismus, der 2013 noch herrschte, als der arabische Frühling vermeintlich auf Facebook gemacht wurde, bis hin zu heute, wo dann der Pessimismus zu sozialen Medien vorzuherrschen scheint. Was sind da so Stationen, die Sie mit beobachtet haben oder generell, wie hat sich diese Entwicklung so gezeigt über die Jahre hinweg?
Für mich ist es eigentlich fast eher die Geschichte der Geräte, also oder die Geschichte der Internetnutzung insgesamt. Also Smartphones beispielsweise und Apps, das ist wahrscheinlich viel wichtiger als die Plattform, über die wir jetzt heute die ganze Zeit geredet haben, also dass Twitter gestartet wurde oder Instagram oder Facebook oder welche Plattform auch immer. Das hat in ganz vielen Studien eigentlich viel mehr Effekt gehabt. Also Smartphones haben viel mehr Effekt gehabt, die ständige Nutzungsmöglichkeit eben auch in jeglicher Pause. Also ich denke, das kennen wir alle. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also es gibt Zeit zu überbrücken, zack, Smartphone in der Hand und automatisch habe ich ganz bestimmte Nutzungsroutinen, die ich dann ablaufen lasse. Das kann Nachrichtennutzung sein, das kann irgendwie sein, okay, ich habe schon hier so viele Alerts aus meinen sozialen Plattformen, da gehe ich jetzt irgendwie durch oder ich habe Spiele, die ich dann spiele oder so. Das hat relativ viel Einfluss gehabt auf verschiedene Sachen, die wir ja jetzt heute auch schon angesprochen haben. Bei den Plattformen selber sind es dann eigentlich immer so die neuen Player. Also zuletzt war das TikTok. Dass TikTok gekommen ist, hat den Markt sozusagen, das Angebot der dominanten Plattform nochmal ein bisschen durchgeschüttelt. Das sieht man dann daran, dass YouTube mit den Shorts angefangen hat und dass es bei Instagram jetzt Reels gibt. Mhm. Also hochkant Kurzvideos, das wollen wir auch sozusagen, haben sich die Plattformen gesagt oder haben das angefangen umzusetzen. Und das verändert natürlich dann wieder, welche Art von Content produziert wird. Wir haben jetzt heute hier nicht so sehr über diejenigen gesprochen, die außerhalb des Journalismus Content produzieren, aber das macht natürlich auch einen großen Teil der Nutzung aus, also die Creators, die extrem davon abhängig sind, welche Formate gibt es gerade und was befördert die Plattform, denn das hat dann natürlich mit der Monetarisierung zu tun, welche Anreize habe ich, bestimmte Sachen zu produzieren oder nicht zu produzieren. Der Start von TikTok oder sozusagen das rasante Wachstum von TikTok wäre dann beispielsweise so ein Punkt, wo sich was verändert hat. Das betrifft jetzt aber vielleicht weniger unser Thema mit den Empfehlungsalgorithmen. Die Empfehlungsalgorithmen von TikTok funktionieren ein bisschen anders als bei den anderen Plattformen. Und TikTok ist aber eben auch wieder nicht als politisches Medium gestartet, sondern es ging um Tanzvideos ganz am Anfang ganz stark beispielsweise. Und damit stand das nicht so unter Beobachtung, was bei den Algorithmen jetzt anders ist vielleicht als bei YouTube, Instagram, Facebook.
Nur als Randnotiz, also würde mich tatsächlich auch einfach als Forscher sehr interessieren, wie tatsächlich dieser Algorithmus funktioniert. Nicht unbedingt, weil dieser Algorithmus besonders brillant ist, aber es ist einfach muss ich neidlos anerkennen, eine ziemlich geniale Idee, diese Kurzvideos zu benutzen, weil man dann natürlich viel mehr personalisierte Daten hat, weil jedes Kurzvideo ganz schnell geschaut ist und man dann weiß, ob die Person es weggeklickt hat oder nicht. Und dann kann man in kürzester Zeit empfehlungsrelevante Daten von den Leuten sammeln, während Netflix warten muss, bis sich jemand einen 90-Minuten-Film angeschaut hat und dementsprechend weniger Informationen pro Person hat. Das ist schon brillant.
Ja, und es ist ja auch noch brillant, weil das total in dieses Suchtpotenzial reinspielt, mir jedes Mal mit jedem neuen Video so einen kleinen neuen Kick zu verschaffen. Und wenn das nächste Video leider nicht so kickt, dann ist sozusagen der Anreiz, okay, jetzt noch eins und noch eins und noch eins, damit ich wieder so einen Kick kriege, jedes Mal wieder da. Ja. So. Also klar, das kann Netflix in dem Maße nicht so machen, aber das ist eben auch etwas, was ich ja vorhin sagte, für unterschiedliche Alltagssituationen machen wir unterschiedliche Sachen. Und wenn ich Netflix öffne, dann habe ich, glaube ich, auch nicht diese Suche nach dem, ich möchte jetzt alle 15 Sekunden einen neuen Dopamin-Boost haben sozusagen.
Genau. Ich erinnere mich an viele Artikel und Headlines, die behauptet hatten, bestimmte Wahlen seien auf Social Media entschieden worden. Also schon von Obama angefangen 2008, wo viel Kampagne im Internet gelaufen ist, bis hin jetzt jüngst in Deutschland, wo das Narrativ sehr stark war, die AfD habe quasi TikTok unter Kontrolle und deshalb sei die AfD bei jungen Leuten so erfolgreich gewesen. Ist das ein Effekt, der sich in der Mediennutzung nachweisen lässt und hat das irgendwas mit den Algorithmen zu tun oder einfach nur durch unterschiedliche Mediennutzungsmuster?
Hier ist es so, dass die Frage, was ich am Ende in der Wahlkabine tue oder ob ich überhaupt bis zur Wahlkabine gekommen bin, auch mit ganz, ganz vielen anderen Sachen zu tun hat. Und das, was nach meiner Kenntnis, und ich bin ja jetzt nicht Wahlforscherin, das machen die Kolleginnen und Kollegen in der Politikwissenschaft besser, das Wichtigste ist immer noch politisches Interesse. Das schlägt immer noch alles andere. Also die sich für Politik interessieren, gehen deutlich häufiger zur Wahl. Ja, das ist nicht überraschend. Es wäre komisch, wenn das nicht rauskommen würde. Und dann zeigt sich auch in vielen Studien wieder mehr so ein Verstärkungs- oder Bestärkungseffekt. Wer kommt mit politischem Content überhaupt in Kontakt? Viel häufiger die Leute, die sich für Politik interessieren und die auch ansonsten Nachrichten nutzen, zum Beispiel Nachrichten-Apps nutzen, die kommen viel stärker mit politischem Content in Kontakt als die, die sich nicht für Nachrichten interessieren. Und sozusagen für die, die eh schon in diesem politischen Bereich unterwegs sind, für die kommt es zu Kontakt. Wenn Studien sich dann noch Parteilager anschauen, dann gibt es auch da so einen Verstärkungseffekt. Also eher das eigene Lager wird mobilisiert, weil man mit Social Media Content oder Webseiten von Parteien oder Politikerinnen, Politikern in Kontakt kommt, die man sowieso schon tendenziell gut findet. Mhm. Das Umgekehrte, dass ich vielleicht eine Tendenz habe und dann komme ich mit einem anderen Lager in Kontakt, mit einer anderen Partei und jetzt entscheide ich mich um, das passiert gar nicht so häufig. Und deswegen ist die Aufregung um TikTok ein bisschen übertrieben, so wäre meine Einschätzung aus dem Forschungsstand. Und ich würde auch sagen, das ist auch häufig die einfache Erklärung. Also den Finger auf TikTok zu zeigen und zu sagen, TikTok ist schuld, dann müssen wir uns ja um die anderen Sachen nicht kümmern. Also auch da, ne? Ich bin wie gesagt nicht Wahlforscherin, aber soweit ich weiß, ist für einige Menschen, die sich für die AfD entscheiden bei Wahlen, Protest ein wichtiger Antriebsfaktor, nicht unbedingt die Politik, die im Programm der AfD steht. Ja, und wenn die Leute unzufrieden sind und Protestanliegen haben, dann könnte man sich ja vielleicht auch um diese Anliegen kümmern, so. Anstatt zu sagen, wir müssen auch eine gute TikTok-Kampagne machen. Mhm. Plus, zweiter Punkt, viel von dieser Kritik kommt außerdem aus den journalistischen Medien, die natürlich durch soziale Medien auch an ihrer Macht verloren haben. Also wir haben schon darüber geredet, dass die abhängig sind von der Verbreitung, die sie auch über digitale Plattformen, unter anderem soziale Medien, aber auch Suchmaschinen bekommen. Aber sie sind eben auch weniger wichtig geworden. Und auch da mag mit reinspielen, dass man dann eben eher nicht so positiv über TikTok berichtet oder kommentiert in den Meinungsbeiträgen, weil die eben auch nicht unbedingt, also weil man die nicht auf der eigenen Seite wahrnimmt sozusagen, kann auch noch mit reinspielen. Aber nochmal zum Anfang zurück, wenn man sich Studien anguckt zum Wahlverhalten, dann ist, wie gesagt, das politische Interesse immer der wichtigste Faktor. Und wie man vorher schon eingestellt war, ist auch ein wichtiger Faktor. Womit man dann in Kontakt gekommen ist, ist gar nicht so wichtig. Das schließt nicht aus, dass natürlich Kontakt in irgendeinem Medium, sei es TikTok, sei es irgendwas anderes, dass mich das auf ein neues Thema gebracht hat oder auf eine neue Partei, von der ich noch nichts wusste, oder eine tolle Kandidatin oder einen Kandidaten, den ich sympathisch finde. Klar kann das passieren, aber in der Breite sprechen die Befunde nicht dafür, dass das jetzt wirklich so ausschlaggebend ist. Und wenn wir jetzt an die letzten beiden Bundestagswahlen zurückdenken, dann ist gerade bei den jüngeren Nutzerinnen und Nutzern da ja auch sehr Unterschiedliches passiert. Also 2021 hat die FDP bei den jungen Wählerinnen und Wählern besonders gut abgeschnitten. 2025 war es jetzt die AfD, es war aber auch die Linke. Auch das hat ja viele überrascht. Die Linke war nach der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht ja schon so ein bisschen abgeschrieben worden und hat dann im Wahlkampf nochmal sehr aufgeholt und dann eben auch mehr Stimmen am Ende bekommen, als erwartet worden war. Das kann mit einer guten Kampagne zu tun gehabt haben. Es kann aber eben auch gut damit zusammenhängen, dass es zum Beispiel Anfang des Jahres große Demonstrationen gegen rechts gegeben hatte und die Linke natürlich schon vorher immer positioniert war als, wenn ihr gegen rechts seid, könnt ihr uns wählen, denn bei uns steht es ja schon im Namen drin, sozusagen. Oder eben auch gute Möglichkeiten hatte, im Kontrast zu Friedrich Merz eine Kampagne zu machen. Ich glaube, ein Slogan der Linken war, wir legen uns mit den Reichen an, macht ja sonst keiner. Das kann natürlich passen. Also wenn Friedrich Merz der aussichtsreiche Kandidat ist, um Kanzler zu werden, was er ja dann auch am Ende geworden ist, dann kann das als Kampagne gut funktioniert haben. Warum nicht? Und es ist legitim, es passt zum Programm der Linken. Also da ist jetzt, da sehe ich jetzt nicht, dass irgendwie TikTok jetzt irgendwie manipulativ war.
Ich versuche jetzt mal so ein bisschen einen Aspekt des gesamten Gesprächs zusammenzufassen und jetzt haben wir den Luxus, dass Sie mich korrigieren können. und das ist, dass der Einfluss der Algorithmen zum Teil überschätzt wird. Andere Erklärungen scheinen häufig überzeugender. Das soll jetzt nicht die Plattform von ihrer Verantwortung entbinden, weil es kann ja auch sein, das haben Sie auch zwischendurch gesagt, dass die Algorithmen nur deshalb keinen so starken Filterblaseneffekt haben, weil es die große Debatte um Filterblasen gab und deshalb möglicherweise die Algorithmen dann ein bisschen eingehegt wurden in ihren Effekten. Aber so wie es momentan ist, scheinen andere Aspekte überzeugender zu sein in der Wirkung auf Menschen und ihre politische Einstellung. Ist das so fair zusammengefasst?
So schwer es für mich als Kommunikationswissenschaftlerin ist, mit Schwerpunkt digitale Kommunikation, digitale Medien, ja, Kommunikation und Medien sind gar nicht so wichtig. Es gibt andere Dinge, die viel wichtiger sind. Natürlich spielt aber die Art und Weise, wie wir Medien nutzen, häufig damit einher. Also dieses hohe politische Interesse, was ich vorhin angesprochen habe, geht auch häufig mit einem Nachrichten- oder Mediennutzungsmuster einher, was eben einen starken Politikanteil hat. Dann gibt es natürlich auch Auswirkungen davon. Also es befördert mein Interesse ja vielleicht eher oder erweitert mein Wissen oder bestärkt mich in bestimmten Positionen. Das gehört wahrscheinlich einfach zusammen. Und grundsätzlich wär ich persönlich immer skeptisch, wenn es irgendwo Erklärungen gibt, die sich nur auf soziale Medien oder nur auf ein ganz bestimmtes Medium einschießen, weil ich immer sagen würde, Moment, was ist mit diesen Menschen, was ist mit deren Alltag, was ist mit den Dingen, die sie sonst so umtreiben, ja, wie ihre Lebenssituation insgesamt ist.
Und dann wollte ich vor der Abschlussfrage doch noch eine Sache von dem Habilitationstitel aufnehmen, denn da steht ja im Untertitel das integrative Potenzial. Und wir haben jetzt ja ganz viel darüber gesprochen, wie Algorithmen uns auseinandertreiben können und wie das vielleicht gar nicht so überzeugend ist, dieses Argument. Aber was ist denn jetzt dieses aus dem Untertitel stammende integrative Potenzial des Internets?
Ja, das hat natürlich den Anreiz, oder es soll den Anreiz bringen, das Buch aufzuschlagen. Also ich bin ja auch nicht anders als die Leute in den Redaktionen. Ich habe diesen Titel gewählt, weil ich mit der Arbeit, ja, das klingt jetzt vermessen, aber das integrative Potenzial bestimmen wollte. Also nicht, dass es das gibt, sondern wie groß ist es denn? Worin besteht es denn? Und die Antwort ist differenziert am Ende. Also es ist nicht, das integrative Potenzial beträgt 3,4 oder 43 oder was auch immer, sondern an bestimmten Stellen gibt es integratives Potenzial, an anderen Stellen gibt es einen Mangel an integrativem Potenzial oder beziehungsweise wird nicht zur Integration beigetragen. Und wir sollten eigentlich verschiedene Dinge unterschiedlich diskutieren. Bei so einer Qualifikationsarbeit an der Uni ist es ja so, dass man eine Arbeit einreicht, in dem Fall bei der Fakultät, und am Schluss gibt es dann eine Veröffentlichung und der Titel hat sich verändert. Die Arbeit, die ich eingereicht hatte, die hat noch unterschieden zwischen dem Internet, zwischen Inhalten im Internet und Nutzungsweisen. Und das ist das, was ich dann versucht habe, in der Schrift auch zu machen, zu sagen, wir müssen zwischen verschiedenen Sachen differenzieren und es kommen auch unterschiedliche Sachen raus. Wir haben jetzt hier heute sehr stark eigentlich getrennt zwischen dem, was zum Beispiel im Journalismus passiert und dem, was auf Plattformen passiert. Aber an vielen Stellen geht es eigentlich miteinander einher. Das haben wir natürlich ein bisschen auch thematisiert, als ich davon gesprochen habe, wie Redaktionen eben auch soziale Medien für die Verbreitung ihrer Beiträge nutzen. Und wenn man sich das jetzt auf Themenebene anschaut, dann wird es noch stärker. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die parallel online, im Internet, in sozialen Medien verbreitet werden und im Journalismus. Und dann zahlt das Internet oder zahlen soziale Medien eben auch mit darauf ein, dass der Beschäftigung mit solchen gesellschaftlich relevanten Themen aus den Nachrichten, dass dem eben integratives Potenzial zugesprochen wird. Also das steckt so ein bisschen hinter der Wahl dieses Titels. Ansonsten ist es natürlich eine staubtrockene akademische Arbeit. Also schauen Sie lieber auf die Webseite vom Weizmann-Institut, wenn Sie in etwas aufgelockerterer Form was von mir lesen möchten.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und auch diese sehr differenzierte Betrachtung von diesem Thema Filterblasen und Algorithmen. Wir haben jetzt ganz viel in die Vergangenheit geschaut, wo kommt das alles her, wir haben in die Gegenwart geschaut. Zum Abschluss möchte ich gerne noch einmal in die Zukunft schauen. Das machen wir immer mit all unseren GästInnen. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für die nächsten Jahre für die Forschung zu Filterblasen, was wäre das?
Ich wünsche mir vom, weiß nicht, Weihnachtsmann oder vom Universum Datenzugang. Die Europäische Union hat mit dem Gesetz über digitale Dienste, Digital Services Act, eigentlich bestimmt, dass Forschende Zugang zu Plattformdaten bekommen. Natürlich muss man einen Antrag stellen, man kann nicht einfach so Zugang bekommen. Und wir warten alle darauf, wie das umgesetzt wird und inwiefern die großen Plattformen, das trifft nicht die ganz kleinen, also dieser Podcast beispielsweise ist davon nicht betroffen, weil wahrscheinlich einfach die Zahl der Nutzenden nicht erreicht wird, die dafür relevant sind. Es geht um die sehr großen Plattformen, die heißen im Gesetz wirklich so, sehr große Plattformen. inwiefern man die sehr großen Plattformen wirklich dazu zwingen kann, diesen Datenzugang zu geben. Denn ein großes Problem bei all dem, was wir heute besprochen haben, ist, dass wir über vieles nur Schätzungen abgeben können, dass wir eben bestimmte Sachen nicht ausprobieren können oder uns genauer anschauen können, weil wir den Zugang nicht haben. Und das, was die Firmen selber veröffentlichen an Daten, das ist dann überraschenderweise häufig sehr positiv. Und das kann man nicht unabhängig überprüfen, ob dieser Effekt dann immer so aussieht oder nur, weil die das eben genau so zugeschnitten haben, dass da dann in dieser Stichprobe ihrer Daten dieser positive Effekt rauskommt, den sie veröffentlicht haben. Also das wäre ein wichtiger Punkt. DSA 40, also Artikel 40 im Gesetz über digitale Dienste, das wäre gut, wenn das auch jetzt wirklich in der Praxis mal umgesetzt wird.
Ja, also gute Forschung braucht natürlich gute Datengrundlagen und dann drücken wir die Daumen, dass das auch so umgesetzt wird. Noch eine allerletzte Frage. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft von sozialen Medien?
Wie realistisch soll ich sein?
Gerne utopisch.
Utopisch, okay. Dann möchte ich, dass alle Leute verstehen, dass Gebührenfinanzierung von Medien eine gute Sache ist im Vergleich zu Werbefinanzierung oder Finanzierung durch superreiche Menschen. Und dass wir tolle Plattformen in Europa schaffen, die konform sind mit unserer Gesetzeslage, was Datenschutz angeht, was Menschenrechte angeht, uns die Möglichkeit bieten, uns zu vernetzen, kreativ zu sein, das zu veröffentlichen, was wir gerne herstellen wollen an Tönen, Videos, Bildern, Texten und uns alle auf diesen Plattformen zusammenfinden und nicht, ich nutze für das, nutze ich diese Plattform, für das nutze ich jenes und alles liegt auf irgendwelchen Servern irgendwo anders.
Vielen Dank für diese schöne Vorstellung zum Abschluss.
Genau, ganz vielen Dank wieder fürs Zuhören. Es sei noch eine andere Folge, die Verwandt ist empfohlen zur automatischen Moderation von Content. Da haben wir auch mit einem Social Media Manager unter anderem gesprochen und mit einer Linguistin, die Algorithmen gebaut hat, mit denen man solche automatische Erkennung von Hassrede auf sozialen Medienplattformen machen könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören bei der nächsten Folge.
Autonomie und Algorithmen ist eine Produktion von Christiane Attig, Benjamin Paasen und Lena Ackermann. Redaktionelle Unterstützung Ingrid Rogalski. Postproduktion Ingrid Rogalski und Lena Ackermann. Musik Almut Schwacke. Grafikdesign Sven Zelibi. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projekts KI-Akademie OWL.